Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Um Schein und Sein ging es in den Feuilletons dieser Woche. Um Glauben machen und um Glauben. Wurde uns der Planet auch vom Schöpfer gegeben, so ist zumindest, da sind sich die Kirchen einig, der Klimawandel menschengemacht, schrieb Martin Eimermacher in der Zeit und berichtete über den Aufruf von evangelischer und katholischer Kirche zum Klimafasten. Am 26. Februar geht's los. Allerdings wohl ohne Eimermacher, schien er doch nicht recht an diese Glaubensidee zu glauben. Der kirchliche Rat verzichtet in der Fastenzeit auf hohe CO2-Emissionen, Stromverbrauch drosseln, Plastiktüten verbannen. Und den Tintenstrahldrucker kann man sich ja mit Nachbarn teilen, wie Jesus das Brot mit den Armen, schrieb Eimermacher. Interessant ist ebenso der kirchliche Vorschlag, Heizungen abzustellen. Bereits Thilo Sarrazin empfahl Hartz-IV-Empfängern, ja den Griff zum Pulli, sollten die Heizkosten zu hoch sein. Warm anziehen ist, sobald rechte Ideen umlackiert im Just-Milieu als tauglich gelten, so oder so eine gute Idee, denn dann droht es traditionell deutsch zu werden im Kaltland. Die Kugeln des Attentäters treffen auch mich und sie treffen uns alle. Sie treffen auch unsere Demokratie, schrieb der Schriftsteller Aras Öhren über die rassistischen Morde von Hanau in der Süddeutschen Zeitung. Und Schermin Langhoff, die Intendantin des Berliner Maxim-Gorki-Theaters, urteilte in derselben Zeitung: Rechtsextreme Terroristen werden zu Einzeltätern mit psychischen Problemen umetikettiert. Das mag in anderen Fällen so gewesen sein, aber wer, wie der Täter von Hanau, an einen Geheimdienst glaubt, der seine Gedanken lese und an die Gehirne des DFB und Donald Trumps weiterleite, wie es Claudius Seidel nun in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung wiedergibt, der ist dann wohl tatsächlich psychisch krank. Die Stimmen im Kopf eines solchen Mannes werden auch mit den besten Abhörgeräten nicht zugänglich für die Polizei. Und dass es die Stimmen zum Beispiel von Höcke oder Gauland wären, ja überhaupt die weit verbreiteten Stimmungen des populistischen Ressentiments, was der Täter da hörte, das ist auch nur eine sehr anfechtbare Ferndiagnose, schreibt Seidel und warnt andererseits davor, auch die AfD zu pathologisieren. Denn weder die Rechtsterroristen, die in der vorvergangenen Woche verhaftet wurden, noch die Leute von der AfD, die das Ressentiment und den Rassismus befeuern, dürften im Gegensatz zu psychisch Kranken auf Unzurechnungsfähigkeit plädieren. Wer genauer hinsah am frühen Donnerstagabend, als der Gang über den roten Teppich begann, dem fiel auf, dass da mehr Polizeiblau war als üblich, beschreibt Peter Körte, ebenfalls in der FAS, wie die Morde von Hanau in die Eröffnung der Berlinale einzuwirken schienen. Im Kino gelesen, geweint, schrieb, noch vor den Morden, Elmar Krekeler, mit Kafkas Worten spielend in der Welt. Die hatte die hübsche Idee, ihren Literaturkritiker auf das Programmheft der Berlinale loszulassen. Krekeler empfand die Lektüre als Qual, schon den ersten Satz von Berlinale-Geschäftsführerin Mariette Rissenbeek. Die Berlinale und Berlin sind unzertrennlich. Das ist natürlich ausgesprochen beruhigend, kommentierte Krekeler, weil die Berlinale sonst umziehen und irgendwo anders neu anfangen könnte. In Wanne-Eickel beispielsweise, wo sie dann Wanne-Eickelale heißen müsste, was ja ganz blöd klingt. Man könnte dann ja den Namen wegretuschieren. Eine Methode, die gerade in Polen angewandt wurde, wie Gerhard Genauk in der FAZ berichtete. Die Regierungspartei PiS versucht, Museen des Landes auf Linie zu bringen. Auch das Museum des Zweiten Weltkriegs in Danzig. Dessen Gründungsdirektor Pavel Machcewicz wurde 2017 abgesetzt. Die Ausrichtung als Antikriegsmuseum missfiel der Regierungspartei. Jetzt wird im Museum stärker die angebliche Tapferkeit der Polen betont. Wer heute die Website des Museums aufruft, schrieb Gnauk, muss feststellen, dass in der polnischen Version prominente Teilnehmer der Grundsteinlegung, der damalige liberale Ministerpräsident und gebürtige Danziger Donald Tusk und Gründungsdirektor Machcewicz, wegretuschiert wurden. Der Schein wird also als sein verkauft. Ist der Tod sein oder Schein? Die Frage stellte sich in den Nachrufen auf den Dichter Rohr Wolf. Michael Lenz zitierte seinen Kollegen in der FAZ so: Der Tod ist mir verhältnismäßig gleichgültig. Ich glaube nicht an den Tod, jedenfalls nicht an einen mich betreffenden Tod. Das meinte Wolf allerdings wohl im Sinne Epikurs, der gesagt hat: Der Tod betrifft uns nicht, denn solange wir da sind, ist der Tod nicht da. Wenn aber der Tod da ist, dann sind wir nicht da. Nirgendwo wird so grotesk heiter gestorben und getorkelt wie in seinem Kneipenuniversum, schrieb Björn Heyer in der Welt über Rohr Wolf. Dass der auch beim Thema Tod mit Schein und Sein zu spielen wusste, belegte Heyer, indem er folgende Verse Wolfs zitierte: Ein Toter saß 4 Stunden an der Bar, und keiner wusste, wer der Tote war. 4 Stunden hat man neben ihm getrunken, und danach ist er tot vom Stuhl gesunken.